Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau, diese Woche mit Isabel Schirmer.
Hallöchen.
Wir haben zwei neue Umweltmessstationen in der Stadt und zwar an Ampelkreuzungen im Rahmen des Forschungsprojektes AYAMO. Das ist der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Ampelsteuerung, soll auch überprüft werden. Kann eine geschicktere Ampelsteuerung dazu beitragen, dass weniger gesundheitsschädliche Stoffe in der Luft sind, und deshalb gibt es diese Umweltmessstationen, die das dann messen sollen. Und das ist ja dieses Forschungsprojekt. Ich würde vermuten, dass uns unser ehemaliger Bundesverkehrsminister Volker Wissing mal zugeschustert hat. Mhm. Denn es wurden nur zwei Städte in Deutschland ausgewählt, Leipzig und Landau. Und das eine ist zufällig die Stadt gewesen, aus der der alte Bundesverkehrsminister kam. Also er hat nie irgendwie sowas gesagt oder angedeutet und er ist über jeden Zweifel erhaben, was sowas angeht. Aber ist ein schöner Zufall für uns so als Region. Die sollen auch dabei dazu beitragen, dass man häufiger mal grün hat an der Ampel. Das ist ja in Landau eher nicht so häufig der Fall.
Ja, man fühlt es mal auf jeden Fall so, wenn man an der Straße steht. Das stimmt. Und am 20. und 21. Juni, passend dazu, kann man aufs Bike steigen. Und zwar ist da die Schnupperfahrt unseres Bitsi-Busses. Also für alle, die es nicht kennen. Man fährt gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule. Ne, bin ich richtig?
Ja.
Genau, fährt bei uns auch immer vorbei und trifft sich dann vorne am Wassergarten im Südpark. Mhm. Und dann werden die Kinder begleitet für einen sicheren Schulweg. Und da darf man sich natürlich gerne anmelden per E-Mail an die klimastabsstelle@landau.de oder per Telefon an die 06341 131 045. Und ja. Auch das unterstützt unsere Klimaschutzpolitik hier in Landau und der Bitsi-Bus ist echt eine super Sache. Die Kinder lieben das und es sollte auf jeden Fall auch die nächsten Schuljahre noch weiter stattfinden.
Und ist deshalb ein guter Anlass, die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler so einzuführen, wie sie dann zukünftig gut und sicher gemeinsam zur Schule kommen.
Genau.
So, deshalb gerade für die Grundschülerinnen und Grundschüler eine schöne Idee. Letzte Woche, als Isabel leider verhindert war, haben wir kurz über die neue Sondernutzungssatzung gesprochen.
Ja.
Und Isabel hat mal alte Frau gespielt und auf Social Media rumgekommentiert.
Genau.
Und wir wollten kurz noch die Gelegenheit aufgreifen, ihre Kritik aufzugreifen. Du hast dich, glaube ich, über die Gebührenhöhe beschwert.
Richtig. Also ich muss halt einfach an die Podcast-Folge zurückdenken, wo wir Henry da hatten, wo er als Gastronom drüber berichtet hat, wie schwierig es gerade ist, wie viel Mehrkosten entstehen durch die Energiekosten, dadurch, dass natürlich auch der Mindestlohn weiter erhöht wird und so. Und ich finde, unsere Gastronomen in Landau, die sind so wichtig, die machen so viel, gerade auch, was jetzt neu entsteht. Und dann die Außenbestuhlung um 20% zu erhöhen, wieder die Kosten zu steigern, finde ich einfach super, super schade. Und ja, ich kann es nicht ganz verstehen, weil ich mir denke, okay, wo sind die Kosten an dem Punkt für die Stadt? Warum muss ich da jetzt nochmal drauf drücken? Und da habe ich einfach mal in die Tasten gehauen und dachte, das muss ich jetzt mal loswerden hier.
Ist ja auch okay. Was total zu kurz kam, auch in der öffentlichen Berichterstattung, die hatten dann nur diese Preisgeschichte als Überschrift genommen und der wesentliche Punkt, den wir eigentlich hatten, und zwar die Entbürokratisierung und Entschlackung dieser Satzung, die spielt überhaupt keine Rolle. Vorher war die 17 Seiten lang, jetzt sind es noch 7. Also wir haben wirklich viele Regeln gestrichen, zusammengefasst, Kategorien weggelassen. Da sind auch viele Sachen dabei, wo es dann günstiger geworden ist für Gastronominnen und Gastronomen. Beispielsweise musstest du früher einen Aufsteller je Ansichtsseite bezahlen.
Ja.
Und also wenn du so einen Aufsteller hattest, von wegen da sind die Preise, hat er in der Regel ja eine Vor- und eine Rückseite. Also musstest du für das eine Ding dann quasi zweimal eine Seite jeweils bezahlen. Das ist jetzt alles zusammengefasst und, und. Da sind auch einige Sachen weggefallen, wie beispielsweise, wenn du so eine Speisekarte hast, die du auf dem Gelände deiner eigenen Sondernutzung, also wo deine Stühle und so draußen stehen, aufstellst, hat das früher Geld gekostet, jetzt kostet es nichts mehr. Aber die Grundgebühr ist tatsächlich erhöht worden. Und deshalb war mein Argument im Stadtrat, man kann nicht so einfach sagen, ob es jetzt höher ist oder nicht. Es kommt auf den Einzelfall an. Was höher ist, ist der Quadratmeterpreis. Und da haben wir das letzte Mal erhöht im Jahre 2021. Und bis heute ist die Inflation 18% und wir gehen um ungefähr 20% hoch und es gilt erst in einem halben Jahr.
Also zur Winterzeit quasi wieder, wenn vielleicht gar nicht mehr so viele Gastronomen draußen.
Genau, zum 1. Januar gilt dann die neue Regelung. Aber du hast natürlich recht, es geht ganz vielen Gastronominnen und Gastronomen echt nicht gut in der Stadt. Wirtschaftskrise und woran spart man? Wenn ich irgendwo eine Schorle trinken kann zu dem Preis, wo ich zu Hause 3 trinken kann, dann gehen halt weniger Leute Schorle trinken. Gehört dazu. Das Café Ich bin so frei hat da ja beispielsweise auch ganz offen und transparent ihre eigenen Probleme kommuniziert und dann gesagt, hey Leute, wenn ihr uns gut findet, dann kommt doch vorbei, weil nur so überleben wir.
Definitiv,
Und deshalb vielleicht ein guter Punkt, um nochmal den Appell zu starten. Hey, wenn ihr eine Gastronomie richtig gerne habt in der Stadt, geht doch mal wieder hin.
Gute Idee.
Aber Inflationsausgleich findest du trotzdem doof?
Ja, grundsätzlich natürlich. Okay, ja. Nein, aber es ist natürlich so ein Punkt, es trifft halt aktuell viel, die unsere Stadt am Leben halten. Und das finde ich halt schade, ja, auf jeden Fall. Es wäre natürlich super, wenn man da so einen guten Ausgleich findet, dass es sich mit den Dingen, die einfacher wurden, vielleicht die Waage hält, ja.
Ja, da werden wir mal schauen, was dann die Rückmeldungen sind so in einem Jahr. Aber ich kann verstehen, dass man am liebsten so eine Erhöhung nicht gemacht hätte oder nicht gesehen hätte. Das ist ja klar. Kommen wir zu unserem inhaltlichen Teil der Folge. Wir haben zwei Gäste heute und zwar Katharina Meyer sitzt selbst im Rollstuhl und glaube ich schon eine ganze Weile, das kann sie uns ja gleich erzählen. Und Petra Talevi arbeitet im Büro für leichte Sprache in Landau, also ist selbstständig und bietet dort Übersetzungsmöglichkeiten an. Und zwar zur, ich sag mal, Entschlackung von Texten, um sie verständlicher zu machen. Herzlich willkommen. Das Thema heute ist Barrierefreiheit. Und also es ist natürlich, ne, wenn man gut zu Fuß ist und auch Sprache ganz ordentlich versteht, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber wenn ich mit dem Kinderwagen in der Stadt unterwegs bin, merkt man schon, dass es an einigen Stellen sehr schwierig ist. Mit dem Rollstuhl ist das ja nochmal ein ganz anderes Level. Katharina, wie geht's dir damit in Landau? Und magst du uns ein bisschen mitnehmen in deinen Lebensalltag im Rollstuhl und mit dem Rollstuhl?
Du beziehst jetzt wahrscheinlich auf die baulichen Barrieren, die so in der Innenstadt vorhanden sind. Und ja, das sind in Landau tatsächlich schon einige. Also ich glaube, die Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz, die sind uns wahrscheinlich allen bekannt. Das ist natürlich schon ein ziemliches Geruckel, wenn man sich darüber bewegt. Es gibt ja diese Wege, die so ganz glatt sind. Aber da kommt man natürlich nicht überall hin. Das heißt, es ist manchmal auch unumgänglich, dass man doch über die großen Kopfsteinpflaster drüber muss. Ja, das wäre, ja.
Und das ist selbst in deinem Rollstuhl, der einen Motor hat, wenn ich das richtig sehe, auch nicht ganz so einfach und unkompliziert.
Auf jeden Fall. Also man bleibt da trotzdem in den Fugen hängen. Es gibt ja, glaube ich, auch Kopfsteinpflaster mit geschlossenen Fugen. Das würde das Ganze schon mal erleichtern. Genau, aber das ist ja in Landau jetzt noch nicht der Fall. Deshalb ist es auch mit meinem Rollstuhl immer noch sehr schwierig.
Da kann ich vielleicht kurz aufklären. Wir hatten es heute wieder im Stadtvorstand. Die Fugen, also man hat irgendwann mal entschieden, relativ wenig Steine und relativ viele Fugen aufzubringen. Also das fällt vielleicht auch auf in Landau. Aber die Fugen, das Material, das man gewählt hat, reagiert irgendwie mit Sonnenlicht und über die Jahre verschwindet es und sinkt immer weiter ab. Und deshalb werden die Furchen immer tiefer und tiefer. Und für alle, die irgendwie mit einer Gehhilfe unterwegs sind, mit einem Rollstuhl, mit einem Kinderwagen, ist es dadurch einfach viel, viel beschwerlicher, als es vielleicht mal vor 20 Jahren mit diesem Pflaster war. Aber das ist ja vielleicht nur der Anfang. Also ein hoher Bordstein oder auch nur eine einzige Treppenstufe, wenn man in einen Laden reingehen möchte, wird ja dann oft zu einem unüberwindlichen Hindernis für dich.
Auf jeden Fall. Das sind dann oft Orte, wo ich einfach dann gar nicht hinkomme.
Ist es dadurch so, dass du deinen Alltag verändert hast? Also wenn du jetzt drüber nachdenkst, ganz am Anfang, wie du im Rollstuhl unterwegs warst, hast du da Ziele gehabt, die jetzt einfach gar nicht mehr auf deiner Liste stehen?
Auf jeden Fall. Also man ist quasi dazu, man wird dazu mehr oder weniger gezwungen, den Alltag anzupassen. Also selbst wenn ich jetzt mal einen Kaffee ausprobieren wollen würde, wo eben Stufen davor sind, ist es für mich eben keine Option. Und dadurch bin ich dann gezwungen, in das Café zu gehen, was vielleicht eine Rampe hat oder eben keine Stufe. Also ja, man muss seinen Alltag da auf jeden Fall anpassen.
Ist es bei euch auf dem Plan, gibt es in Landau in der Stadt jemand, der sagt, dafür bin ich beauftragt, da habe ich ein Augenmerk drauf?
Das ist eine gute Überleitung zu Frau Talevi, die, glaube ich, bei der Übersetzung, ist das das richtige Wort aus Ihrer Sicht?
Ja.
Unseres ganzen Kataloges an Maßnahmen mitgeholfen hat, was man eigentlich tun müsste, um Landau hürdenlos, so der Name des Projektes, zu machen.
Ja, also der Aktionsplan in Landau, den habe ich in leichte Sprache übersetzt. Der gilt immer für 4 Jahre, also jetzt noch bis 2029, der aktuelle, die Fortschreibung. Und ja, genau, das sind eben alle möglichen Maßnahmen drin aus den Bereichen Verkehr, Mobilität, Wohnen, Arbeiten, Schule, Bildung, Leben, also das ganze Leben in Landau. Wo gibt es da noch Barrieren? Wo ist es schon ganz gut? Wo ist noch Verbesserungsbedarf? Und wo ist es eben noch sehr schlecht? In welchen Bereichen? Ja. Mhm.
Katharina, hast du da schon mal einen Blick reingeworfen? Kannst du dem Ganzen zustimmen? Oder was wäre für dich so der größte Punkt, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, das müsste sich ändern?
Tatsächlich muss ich gestehen, ich habe keinen Blick in den Aktionsplan geworfen. Das heißt, da kann ich gar nicht konkret drauf eingehen. Was würde ich mir am ehesten wünschen? Na, dass die Stadt generell immer barrierefreier wird. Also, dass beispielsweise die Geschäfte mehr Zugänge schaffen, indem Stufen durch Rampen überbrückt werden, indem noch mehr Bordsteine abgeflacht werden. Dabei auch darauf geachtet wird, dass es wirklich auch abgeflacht ist und nicht doch eine kleine Reststufe am Ende bleibt. Mhm. Ja, das wären so die baulichen Hürden und natürlich die bürokratischen Hürden. Da wünsche ich mir natürlich auch, dass das leichter geht oder irgendwann mal leichter gehen wird. Gerade wenn es um Antragstellungen geht und so, das ist doch oft ein sehr großer Dschungel an Wissen, das man braucht, um zu sehen, welcher Antrag ist für was. Und wenn man den Antrag nicht bekommt, Widersprüche schreiben, da gibt es schon auch sehr viele Hürden.
Wenn wir kurz beim Baulichen bleiben, muss man vielleicht ein bisschen die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Du hast jetzt eine Bewegungseinschränkung. Es gibt andere Menschen, die haben beispielsweise eine Seheinschränkung, was ich mal lernen musste und wo sich viele vielleicht wundern, wenn sie so diese abgesenkten Bordsteine sehen und diese weißen Steine mit den Rillen. Das eine ist für die Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, die brauchen wiederum den Absatz, um zu spüren, trete ich jetzt vom Gehweg auf die Straße und muss ich mich jetzt anders irgendwie verhalten? Während jemand, der im Rollstuhl sitzt, möglichst nicht den Absatz möchte. Und deshalb sind diese Dinge oft direkt nebeneinander. Da mein freundlicher Hinweis, bitte park da nicht. Also ich sehe regelmäßig Leute an Blindenleitlinien parken. Das ist wirklich nicht Sinn und Zweck.
Auch nicht mit E-Scootern.
Mit gar
oder
nichts
Fahrrädern,
am besten.
Genau.
Ne? Einfach wegbleiben davon. Aber da haben wir schon, meldet zumindest unser Beirat zurück, einiges gemacht in der Stadt, wo beispielsweise in den letzten Jahren im Fliegerviertel jede Kreuzung dann mal gemacht wurde mit Blindenleitlinien und abgesenkten und Bordstein, aber wenn du dich beispielsweise in der Südstadt bewegst, also wo es echt noch hohe Bordsteine gibt, da gibt es ja teilweise überhaupt keinen Weg auf den Gehweg oder vom Gehweg runter, wenn du so eine Bewegungseinschränkung hast. Und da kannst du noch ganz, ganz viele Punkte in der Stadt aufzeigen, ne? Also wo öffentliche Gebäude nicht barrierefrei sind, die Hälfte unserer Bushaltestellen ist nicht barrierefrei und da Jahr für Jahr dafür zu kämpfen, dass alle Menschen, möglichst alle Orte, öffentliche erreichen können, ist auch etwas, das stammt aus der Übereinkunft für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, also die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen von 2008. Und seitdem ist das eigentlich auch gesetzliche Pflicht der Bundesrepublik Deutschland, in allen Lebensbereichen dafür zu sorgen, diese Hürden abzubauen. Das ist aber auch schwierig, oder Frau Talevi, wenn es beispielsweise um kognitive Einschränkungen geht. Also ne, Leseverständnis ist ja ein wesentlicher Punkt bei leichter Sprache, damit man Zugang und ein Verständnis bessern kann.
Genau, also Teilhabe an Informationen ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel eben, wie Sie angesprochen haben, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch zum Beispiel Menschen mit Demenz profitieren davon oder eben Menschen, die eine gewisse Leserechtschreibschwäche haben oder sowas. Es ist ja auch die Sache bei Barrierefreiheit. Für den einen ist es eine Barrierefreiheit, ist der abgesenkte Bordstein und für den anderen ist eben dieser abgesenkte Bordstein eine Barriere, wie jetzt für blinde Menschen. Und ja, im Endeffekt profitieren aber letztlich alle davon. Also man muss immer so einen guten Kompromiss finden, denke ich. Und ja,
Also bei der leichten Sprache zum Beispiel ist es auch so, dass mehr Menschen profitieren als die, für die es eigentlich ursprünglich gedacht war.
Was dich jetzt, Katharina, gar nicht betrifft, ne? Also wir haben auch in unseren schlauen Notizen zur heutigen Folge, es gibt 13 Millionen Menschen in Deutschland, die ja eine Beeinträchtigung haben. Auch da ist schon die Frage, wie spricht man darüber? Vielleicht hätten wir das Vorgespräch vertiefen sollen. Viele sprechen von Menschen mit Behinderungen. Andere mögen das Wording nicht, ne? Und wollen anders angesprochen werden. Wiederum andere in der Community selbst sagen, ja, ich habe hier aber... Ich werde behindert oder benutzen diesen Begriff wiederum selbst. Aber mein Punkt ist, es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven. Und bei dir, du warst an der Vorgängerorganisation der RPTU und hast dort studiert, ist eine ganz andere Welt. Ne? Also leichte Sprache beispielsweise hat mit dir jetzt gar nichts zu tun.
Nee, genau, da brauche ich jetzt keine Unterstützung. Finde es aber sehr gut, dass es das gibt. Also da kann ich jetzt wenig eigene Erfahrungen dazu beibringen.
Aber das Feld scheint sehr weit zu sein. Also für alle, die mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, die man hat. Und so groß ist auch das Feld, in dem wir uns gesellschaftlich umorganisieren
müssen. Auf jeden Fall. Das ist auch noch der Punkt eben mit digitaler Barrierefreiheit zum Beispiel. Mhm. Da spielt die leichte oder einfache Sprache auch eine Rolle, dass eben auch Websites oder die ganze Hardware auch so eingerichtet ist, dass Menschen mit zum Beispiel einer Beeinträchtigung oder Behinderung der Hand oder des Sehens oder des Hörens, da ist auch wichtig die digitale Teilhabe. Das muss einfach, es ist auch gesetzlich jetzt so verankert, dass sogar die Privatwirtschaft hier gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Sachen barrierefrei zu machen. Mhm. Und das ist eben in vielen Bereichen, was die Privatwirtschaft betrifft, noch nicht der Fall in jetzt den örtlichen Barriere, in der örtlichen Barrierefreiheit. Mhm. Da kämpfen viele Menschen darum und das neue Behindertengleichstellungsgesetz ist jetzt auch nicht das, was man sich erhofft hat. Da ist es noch nicht ganz umgesetzt, aber ja, das verspricht auch nicht das, was eigentlich sich die Community erhofft hatte. Und die zum Beispiel in Landau auch, das Problem ist halt, also ich habe selber auch noch eine Tochter im Rollstuhl, deswegen kenne ich auch die örtlichen Barrieren. Zum Beispiel, man ist einfach in der Wahl auch eingeschränkt. Zum Beispiel, zu welchem Augenarzt gehe ich, in welche Schule tue ich mein Kind, ja, welche ist barrierefrei. Also man hat einfach nicht diese Möglichkeiten, die andere haben, die nicht auf die Barrierefreiheit angewiesen sind. Mhm. Oder ja, es ist einfach gerade im medizinischen Bereich oder bei TherapeutInnen, die einfach auch mit diesem Thema zu tun haben, wenn ich dann zu einem Physiotherapeuten komme und der hat halt 4 Stufen am Eingang, kann ich dann manchmal nicht so nachvollziehen, weil da gehen Menschen hin mit körperlichen Einschränkungen zum Beispiel und da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Mhm. Die Frage ist halt, was kann auch die Stadt vielleicht dafür tun? Gibt es Fördermöglichkeiten oder irgendwelche, also ich weiß, dass es natürlich finanziell nicht so einfach ist, dabei zu steuern, aber auch so Informationen, ja, oder Architekten zu schulen, ja, oder irgendwie mit kreativen Ideen da dran zu gehen, dass das Thema mehr auf dem Schirm ist. Weil bei jedem Handwerker, der einen berät, der kommt nicht auf die Idee zu sagen, ach, wir machen jetzt mal ihren Garten barrierefrei, damit sie im Alter ein bisschen es einfacher haben. Nö, die machen halt, was schön aussieht, hier noch eine Stufe, da noch eine Treppe, ja. Ja, aber es ist meistens nicht optisch, also optisch ist es natürlich schön und toll, aber für die Barrierefreiheit und ja, wir werden alle älter, ne? Mhm. Und gerade auch, was das Wohnen angeht in Landau, wir haben 1,5 Jahre eine stufenlose Wohnung gesucht, haben dann zum Glück eine gefunden, weil wir auch wegen Eigenbedarf aus der Wohnung mussten und so, hatten ein bisschen Druck. Die ist jetzt nicht ganz barrierefrei, aber zumindest so, dass wir da leben können. Ja, die Eigentümer sind nicht verpflichtet, die Wohnungen barrierefrei zu machen, aber es würden alle davon profitieren, denke ich, wenn da ein gewisses Maß mehr an Bereitschaft ist, die Sachen stufenlos oder barrierefreier zu machen, auch fürs Alter. Jeder wird alt, ja. 90% der Behinderungen oder noch mehr sind im Leben erworben. Das heißt, keiner ist davor gefeit, auch eine Behinderung zu bekommen. Und auch dann daran zu denken, und vielleicht müssten auch nicht so viel ältere Menschen gleich in ein Heim, wenn einfach die Wohnung barrierefrei wäre. Oder zumindest mit Rollator zugänglich.
Wie ist es jetzt so in Landau selber? Gibt es da durch dieses Gesetz irgendwelche Punkte, irgendwelche Daten, die ihr wirklich anzielt, wo ihr sagt, bis dahin wollen wir dies, das, jenes erreicht haben, umbauen, umsetzen? Mhm. Oder ist es alles noch ein bisschen in der Schwebe?
Dazu gibt es ja diesen alle paar Jahre fortgeschriebenen Plan. Welche Maßnahmen sollen jetzt ergriffen werden, um Landau barrierefreier zu machen? Und da laufen parallel schon viele Dinge. Also beispielsweise haben wir im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus der Stadt in der Hartstraße. Haben wir uns dort vielleicht gesehen, Katharina? Ja, oder?
Ich wohne da tatsächlich.
Ah, ja, okay. Ja. Haben wir dort rollstuhlgerechte Wohnungen gebaut, weil es gibt Landesbestimmungen dazu, wie viele wir da bauen müssen. Und da würde mich gleich interessieren, ob unsere Wohnungen gut genug geworden sind, dass das auch passt. Aber wir bauen jedes Jahr 3, 4, 5 Bushaltestellen um. Wobei man sagen muss, ne, bei über 100 Bushaltestellen dauert das irgendwie eine Generation, bis man mal alle umgebaut hat. Aber da sind wir dabei. Wenn eine Grundschule erweitert wird, wie beispielsweise die Thomas-Nast-Grundschule, bauen wir dort auch einen Aufzug ein, damit man möglichst alles erreicht. Möglichst alles erreicht, sagt schon den Kern. Also man erreicht dann immer noch nicht alles. Und viele der gerade bedauerten Situationen in der Stadt sind so Altfallregelungen, ne? Also irgendwo ist eine Praxis, die wurde gegründet, bevor die gesetzliche Regelung so war. Und dann hat die erstmal Bestandsschutz und darf dann weitergeführt werden und auch weitergegeben werden. Und trotzdem ist das noch in Ordnung. Bei manchen Sachen fragt man sich dann schon, warum machen wir das denn noch? Ne? Also kann man das nicht anders machen? Kann man das nicht anders organisieren? In anderen Fällen ist es wirklich schwer zu lösen. Wir hatten es kurz im Vorgespräch über den Campus der RPTU in Landau, der nur mit dem Auto barrierefrei erreichbar ist heute. Also weder zu Fuß noch mit dem Rad noch mit dem öffentlichen Nahverkehr. Jetzt würde man sich denken, da studieren 7000 Leute, da arbeiten nochmal 1000 Leute. Also, ne, das müsste man doch hinkriegen. So, und trotzdem wird die Uni jetzt bald 35 Jahre alt und immer noch nicht ist es geglückt. Aber ich glaube, sie wird nicht 40, ohne dass es glückt.
Das wäre schön. Ich glaube, es ist halt auch gerade der Punkt, also ich meine, in der Situation, in der man ist, die hat man sich nicht ausgesucht. Und dann werden einem so viele Dinge genommen, wo man eigentlich die Wahl hätte. Wo gehe ich hin, zu welchem Arzt, was mache ich in meiner Freizeit? Und es ist ja auch nicht immer getan mit, ich baue jetzt eine Rampe und dann komme ich in ein Geschäft rein. Also was wäre so das Einfachste, wo ihr jetzt beide sagt, das könnte man umsetzen und dann hätte man jedem geholfen an dem Punkt?
Ich habe erstmal noch eine kleine Rückfrage und zwar zu der baurechtlichen Situation. Ob das nicht irgendwie möglich wäre, dass man einfach das barrierefreie Bauen einfach mehr verpflichtend auch gesetzlich dass man das irgendwie so umsetzen kann, dass gar nicht so eine Wahl auch entsteht, baue ich nun barrierefrei oder nicht? Oder auch das, was du meintest mit diesem Bestandsschutz, dass man, dass vielleicht dieses barrierefreie Bauen auch irgendwie mehr gewichtet werden sollte als eben dem Bestand dazu erhalten oder genau, weil es eben so ist, dass man eben diese Einschränkungen mitbringt und dadurch schon automatisch immer exkludiert wird von vielen Dingen, weil es eben baulich nicht erreichbar ist.
Also wenn das ein Landtag oder ein Bundestag wollen würden, dann könnten die das. Ja.
Und könnte man auch als Stadt da irgendwie was initiieren, dass man quasi auf kommunaler Ebene ein gutes Beispiel dafür wird?
Es würde mich interessieren, ob die Hartstraße ein gutes Beispiel geworden ist. Das kannst du mir vielleicht gleich beantworten. Ich bleibe nämlich auch dort. Isabel war ja auch mal mit mir dort und hat sich die Wohnungen angeschaut. Wir waren jetzt nicht nur in den rollstuhlgerechten Wohnungen, aber da hat man schon gesehen, da waren alle Duschen beispielsweise ebenerdig und nicht in der Wanne. Also zumindest soweit ich es noch im Kopf habe. Es gab vom Aufzug überall eine Möglichkeit, einfach mal hinzukommen, ohne dass es nochmal eine Stufe gab. Also auch in den Wohnungen gab es keine Stufe oder so. Bei einer rollstuhlgerechten Wohnung achtet man nochmal auf andere Sachen. Also zum Beispiel, dass die Griffe an den Fenstern niedrig genug sind, damit jemand, der sitzt, sie öffnen und schließen kann. Weil wenn die normal mittelhoch sind, muss man schon recht groß sein, um da dran zu kommen. Aber so achten wir schon in einigen Bereichen, wo wir es jetzt vielleicht nicht müssten, auf diese Barrierefreiheit, auch mit Blick, das war Ihr Punkt, ne? Viele Menschen werden älter. Ne? Vielleicht gibt es mal einen Rollator. Genau. Also man kann vielleicht noch gehen, aber es ist beschwerlich, es ist anstrengend. Und da ist alles auf einer Ebene zu haben oder eine Dusche zu haben, wo man keine Stufe reinsteigen muss, eine sinnvolle Sache. Und wenn die noch so groß ist, dass man da noch einen Sitz hinstellen kann, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber ich sehe auch noch viele, viele Punkte, wo selbst ich glaube, über die Jahre ein bisschen Auge dafür habe und auch ein bisschen aus dem Umfeld, also viele Sonderpädagogen irgendwie im Freundeskreis oder Stadträte wie ein Christian Kohlein, der sich sehr engagiert für Barrierefreiheit und Inklusion, trotzdem immer noch an mir selber merke, da haben wir jetzt wieder was gebaut, das hätten wir besser machen können. Und
ja, es ist halt oft, man steckt nicht selber drin. Also ich weiß auch nicht, wie sich's anfühlt, jetzt blind zu sein oder so. Und dann gerade der Punkt ist sehr wichtig, dass man einfach die Betroffenen immer von Anfang an mit ins Boot holt, mit ihnen drüber spricht, was hilft euch, dass man verschiedene Perspektiven hat. Mhm. Genau, und nochmal zu der Frage zurückzukommen. Also ich fände es zum Beispiel auch ganz schön, wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäft sagt, okay, wir wollen da eine Rampe zu unserem Geschäft machen, dass man da dann, weil sie es ja auch von der Gebührenordnung hatten, dass man da dann sagt, okay, wir befreien, also wenn jemand was für Barrierefreiheit tut, dann sind sie befreit von dieser, von den Gebühren dafür. Oder ja, dass man eben da auch Anreize schafft. Ne? Es gibt auch einen Parkbehindertenausweis, da hat man auch eine Erleichterung. Und wenn man einfach eine Erleichterung für Menschen mit Behinderung macht oder Barrierefreiheit erschafft, dass man da dann einfach irgendwie so ein Goodie kriegt. Ne? Mhm. Und die Wohnungen, die neu gebaut werden, da ist auch meistens nicht das Problem, weil da gibt es dann immer barrierefreie Wohnungen. Nur die sind dann halt auch extrem teuer. Ein Neubau ist natürlich immer teurer zu kaufen, zu mieten. Und wenn ich mir das jetzt nur leisten kann, aber zum Beispiel kein, wie heißt der Schein?
Wohnberechtigungsschein.
Den Wohnberechtigungsschein, wenn ich zu viel verdiene für einen Wohnberechtigungsschein, aber mir doch eine Wohnung für 2000 Euro Miete zu teuer ist und ich da so zwischendrin stecke, ja, dann wird es halt schwierig. Mit einer rollstuhlgerechten Wohnung.
Wie liebt es sich so in der Hartstraße?
Ich muss noch mal kurz einhaken, was du gerade meintest. Ja. Also bevor ich in die Hartstraße gezogen bin, war ich auch 4 Jahre auf Wohnungssuche. Oh. Weil das eben ganz arg schwer ist, eine Wohnung zu finden, die barrierefrei ist oder zumindest barrierearm. Und neue Wohnungen sind das oft, aber die sind eben nicht bezahlbar. Und ich hatte genau dann das Glück, dass ich in die Hartstraße ziehen konnte. Ja, an sich, die Wohnungen sind gut gelungen. Also das ist sehr barrierefrei bis barrierearm. Mhm. Ein Kritikpunkt meinerseits wäre, also ich lebe nicht in der Rollstuhlwohnung, sondern in einer barrierearmen Wohnung. Mhm. Das hat den Grund, dass ich nicht alleine da lebe und die Rollstuhlwohnungen nur für einzelne Personen konfiguriert sind sozusagen. Also es gibt nur 2 Zimmer und das wäre für mich einfach zu klein gewesen, sodass ich dann in eine barrierearme Wohnung ziehen musste. Das ist für meine Bedürfnisse auch voll ausreichend. Mhm. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden möglich. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach diese wirklich rollstuhlgerechte Wohnung. Mhm. Einfach aus Platzgründen, weil die Türen da nochmal etwas breiter sind, weil die Schwellen einfach nochmal abgesenkter sind und so weiter. Also da wäre für mich so ein Hinweis beim nächsten städtischen Bauprojekt, gerne auch größere Wohnungen für RollstuhlnutzerInnen zu entwerfen.
Also zum Beispiel auch eine Dreizimmerwohnung und nicht nur die kleinste Wohnform. Ja.
Oder Wohnformen, dass Wohnungen zusammengelegt werden können, weil es gibt bestimmt RollstuhlnutzerInnen, die alleine leben und dann sind 2 Zimmer völlig ausreichend. Aber es gibt auch welche, die eben nicht alleine da leben und dann sind 2 Zimmer doch etwas wenig.
Aber man kennt es doch aus der freien Politik so, was man dann immer sieht im Fernsehen, wie viel Dutzend, Hunderte Berater zu irgendwelchen Prozessen hinzugerufen werden. Wird denn nicht automatisch bei Prozessen, die die Stadt jetzt angeht, jemand aus dem Bereich hinzugezogen, wenn es um das Thema Behinderung geht?
Es gibt einen städtischen Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und der gibt auch deutlich zu verstehen, wenn irgendwas zu ihm kommt und auch bei vielen Bauprojekten, achtet auf das und das ist nicht so gelungen. Also das gibt es, aber private Bauherren sind letzten Endes nur an gesetzliche Regelungen gezwungen. Definitiv. Da kann man vielleicht manchmal sagen, wäre schön.
Genau.
Also zum Beispiel ein Aufzug, was jetzt für die Rollstuhlthematik, glaube ich, schon das Entscheidende ist, ist in Rheinland-Pfalz erst ab einer bestimmten Anzahl an Stockwerken gesetzlich vorgeschrieben. Also wenn du 2 oder vielleicht sogar 3-stöckig baust, dann brauchst du nicht unbedingt einen Aufzug. So, und der Aufzug kostet einfach Summe X bei der Installation und dann eine jährliche Wartung und irgendwann auch eine Erneuerung. Und das verteuert natürlich einfach Mieten und das beschriebene Problem von Katharina ist doch total nachvollziehbar. Und ja, diese Lücke zwischen, ich habe einen Anspruch auf nochmal eine soziale, gesellschaftliche, solidarische Unterstützung und ich liege da drüber, aber ich bin trotzdem nicht wohlhabend und kann mir alles Mögliche leisten. die Gruppe ist halt da und vergleichsweise groß.
Ja.
Zum Austausch mit anderen Betroffenen gibt es beim Kinderschutzbund jetzt eine Elternbetroffenen-Gruppe, die sich regelmäßig trifft.
Genau, beim Kinderschutzbund Blauer Elefant biete ich den Elterntreff an, alle 2 Monate, an einem Abend 2 Stunden. Der nächste Termin ist am 16.07. Kann man sich gerne vorher anmelden und ist gedacht als Austausch von Eltern, die eben auch ein Kind mit Behinderung haben oder chronische Erkrankung. Ja, da kann man sich einfach auch mal um seine eigenen Bedürfnisse kümmern und kriegt auch immer viele Tipps, wo andere Eltern vielleicht schon durchgegangen sind und ist immer ganz nett.
Und das ist eine herzliche Einladung für alle Betroffenen, gerne mal vorbeizukommen und das gerne auch weiterzusagen.
Genau.
So, wenn wir jetzt dieses Thema langsam beschließen, sollten wir aber nicht darüber hinweggehen, dass in Artikel 3 des Grundgesetzes sogar steht, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So aus einer betroffenen Perspektive als Mutter oder als Selbstbetroffene, das ist nicht die gelebte Realität heute in unserer Gesellschaft, oder?
Nee, das ist sie nicht. Also gerade, dass immer diese Kostenfrage gestellt wird bei allen baulichen Maßnahmen, auch bei sämtlichen Inklusionsmaßnahmen. Ich zum Beispiel lebe mit persönlicher Assistenz. Mhm. Das wird auch immer natürlich ganz Kosten-Nutzen gerechnet. Und ja, solange die Existenz daran gekoppelt ist, wie viel man kostet, ist das, glaube ich, noch lange nicht erreicht.
Ja, also sehe ich auch so. Es ist immer auch, was in den Gesetzen steht und was letztendlich umgesetzt wird, sind auch 2 unterschiedliche Sachen. Man muss auch meistens oder manchmal auch eben noch für das kämpfen, was eigentlich schon im Gesetz steht. Wie sie eben schon gesagt hatte, auch Thema Widerspruch oder so. Also manche Sachen kriegt man einfach auch abgelehnt und muss dann Widerspruch einlegen und dann dafür kämpfen. Und dann wird es dann doch irgendwie genehmigt. Aber halt nur, wenn man die Power hat, die Kraft hat und sich drum kümmert, dass es dann auch durchgesetzt wird. Ja.
Und ich glaube, gerade dieses Durchsetzen ist ja, wenn wir jetzt nochmal zum Thema leichte Sprache zurückgehen, nicht immer so einfach, weil das doch wieder eine Barriere ist, wo ich sage, okay, welchen Antrag muss ich dafür ausfüllen? Wo muss ich dafür anrufen? Wie muss ich mich vielleicht auch ausdrücken? Weil natürlich das ist selbst für jemand, der jetzt keine Probleme hat im Umgang mit Sprachen, glaube ich, immer so ein Punkt. Okay, wie drücke ich mich überhaupt aus? Was ist denn da so der Punkt, wo es jetzt noch so hapert bei uns? Wir haben ja gesagt, auch in der freien Wirtschaft muss sich da viel mehr tun in der leichten Sprache. Wie kann man das denn umsetzen oder was muss umgesetzt werden?
Naja, also alle Texte letztendlich, ne? Ob das jetzt so, ich habe mit Betroffenen auch schon öfter gesprochen, die können halt kein Kochrezept umsetzen, ne? Weil es zu kompliziert ist. Oder an der Bushaltestelle, der Plan ist zu kompliziert zu lesen.
Das ist so.
Es ist ja in jedem, also überall. Also die leichte Sprache ist ja noch sehr rudimentär eingesetzt. Und ja, eigentlich, ein Bekannter hat mal zu mir gesagt, eigentlich müsste die leichte Sprache die Standardsprache sein. Und wenn man dann ein bisschen gehobenere Texte lesen will, dann eben kann man die dann lesen. Aber ja, es ist in jedem Bereich fehlt es eigentlich noch.
Vielleicht eine Inklusionsmaßnahme, die gleichzeitig Entbürokratisierung wäre. Ich bin ja am Elterngeldantrag, den wir mal gestellt haben, vor über einem Jahr, fast gescheitert. Irgendwie 30 Seiten und also so als Bürgermeister hat man ja schon manchmal mit Bürokratie zu tun.
Mhm.
Und dann sitze ich davor und denke,
ich habe das auch nie verstanden.
Was wollt ihr denn jetzt gerade von uns? Und ich denke, das geht vielen Leuten ganz ähnlich, da wir vielleicht einfache Sprache bei so Antragsganzen Geschichten.
Ja, das ist ja was, es wäre viel einfacher. Das kann übrigens auch jeder anfordern. Also bei der Stadt, wenn es einem zu kompliziert ist, kann man den Brief oder das Formular kann man in leichter Sprache anfordern. Oder einfacher Sprache.
Aber man
Sprache.
Muss es halt immer erst machen.
Ja, genau.
Ne?
Es kostet immer Zeit und Überwindung und ja.
Ist dann automatisch eine Hürde.
Ja, genau. Definitiv. Und wenn wir jetzt sagen, es muss auch in der freien Wirtschaft umgesetzt werden, das ist quasi dein Daily Business. Also das, was du wirklich tust, Texte zu nehmen, einfacher zu gestalten und zu sagen, hier für deine Homepage
Genau, genau. So, also es ist nicht jeder verpflichtet, aber es gibt eben so Voraussetzungen und die meisten Websites, die jetzt zum Beispiel irgendwie ein Formular haben oder wo man was bestellen kann, müssen digital barrierefrei sein und eben auch mit einer einfachen Sprache ausgestattet sein.
Mhm. Ja. Also für alle, die es nicht sind, hier haben wir jemanden.
Genau, gilt auch übrigens für gemeinnützige Vereine, ja, unter gewissen Voraussetzungen eben. Aber da kann man sich auch gerne bei mir informieren, ob man da reinfällt oder nicht in diese gesetzliche Pflicht.
Und den Kontakt würden wir im Zweifelsfall herstellen. Also wenn sich jemand dafür interessiert, gerne der Klimastabsstelle schreiben und dann vermitteln wir gerne weiter.
Ja.
Wenn Sie oder du dir noch etwas wünschen dürftest für das Landau, das barrierearme oder gar freie der Zukunft, so diese eine Sache oder dieser eine Ort, was wäre das?
Boah, das ist schwierig, so ad hoc. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man einfach in nicht allzu ferner Zukunft bemerkt, dass der Wille von städtischer Seite aus da ist, ganz viel zu tun, um möglichst alle am Stadtgeschehen zu beteiligen. Also weiterhin Bordsteine absenken, genau, versuchen, die Geschäfte zugänglich zu machen, die Restaurants, die Cafés, ja, und so weiter.
Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, Infos, so wie das jetzt hier mit dem Podcast, dass einfach die Leute dafür ein Gespür entwickeln und jeder auch weiß, so ein bisschen, Barrierefreiheit kostet vielleicht im ersten Moment mal oder hat mehr Kosten. Letztendlich aber rentiert es sich. Also für jedes Geschäft, das eben für alle zugänglich ist, kann mehr Umsatz machen. Unternehmen, die zum Beispiel barrierefreier werden, können mehr Menschen haben, also weniger Probleme mit Mitarbeitersuche. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn Wohnungen barrierefreier werden, gibt es weniger Leute, die sofort ins Heim müssen. Also es verursacht erstmal Kosten, aber langfristig ist, glaube ich, ist es immer rentabler.
Okay, vielen Dank.
Danke auch.
Auch für die Zeit heute und alles Gute für die laufenden Projekte und ja,
willkommen
Dank.
Zu den Terminen, Lukas. Ja.
Am Samstag nach dem Senden dieser Folge, am 13. Juni, ist Landauer Kindertag im Südpark dieses Jahr. Das war ja letztes Jahr ein großes Thema, die Verlagerung aus der Innenstadt in den Südpark. Aber eigentlich haben alle Beteiligten gesagt, Südpark ist viel, viel besser und schöner und
auch gerade jetzt unter dem Aspekt, ne? Also jetzt ist es definitiv barrierefreier als vorher.
Das
mit den Pflastersteinen in der City.
Wird wohl so sein.
Ja.
Und ist von 11 bis 16 Uhr im Südpark. Also der Eintritt ist frei. Und mittags gibt es, glaube ich, um 14 Uhr, 14.30 Uhr sogar die Siegerehrung.
Richtig.
Für die diesjährigen Stadtradeln-Teilnehmer. Und also dieses Kindergartenradeln, das war ja wirklich herzallerliebst.
Ja, meine Tochter zieht es immer noch durch. Also die fährt am liebsten mit dem Fahrrad in den Kindergarten.
Aber es war auch wirklich echt süß.
Ja, und die werden auch geehrt.
Ihre,
ne?
Sterne. Ja, ja. Wie die Kleinen dann ihre Sternchen aufgeklebt haben auf die Karten.
Doch.
Das war nett.
Am gleichen Tag ist das südpfälzische Big Band Summit von 13 bis 22 Uhr im Goethepark bei der Konzertmuschel. Verschiedene Bands treten dort auf, meine Güte. Und der Eintritt ist frei. Da sind wir übrigens auch gestern gelandet, am Sonntag. Der nächste Termin ist der 14.06. Da sind nämlich jetzt immer Sonntagskonzerte im Goethepark. Und wir waren einfach ein bisschen unterwegs, frühstücken. Und dann dachten wir, was passiert denn hier? Gestern war, also am Sonntag, wenn jetzt hier ausgestrahlt wird, haben wir ja schon Freitag, war nämlich das Orchester der Polizei dort. Und beim nächsten Mal am 14.06. ist Mundart und mehr vom Trio Reinig, Braun und Böhn dort. Also es war auch wirklich wundervoll. Der Eintritt war frei, es haben sich alle schick gemacht, dort standen Stühle, es war tolles Wetter. Also wirklich so ein schöner Punkt für die Kultur im Sommer im Goethepark.
Am selben Tag, dem 14. Juni, gibt es Bewusster durch Landau, eine Entdeckungstour für Kinder und Familien. Die Führung verbindet spannende Geschichten aus der Vergangenheit mit Fragen, die Kinder heute bewegen. Wie können wir unsere Umwelt schützen und was können wir von früher lernen? Los geht's um 11 Uhr am Landauer Rathausplatz. Anmeldung geht über visit@landau.de. Kinder kosten 8 Euro, Erwachsene 11 für die Führung.
Dann geht's weiter am Montag, ganz schön viel Termine, der 15.06. an einem Tisch mit Stadt- und Unispitze. Das ist eine offene Sprechstunde für Studierende auf dem Landauer Unicampus, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Konferenzraum C1 in Klammer Plau für alle, die da unterwegs sind. Ihr dürft auch nach Farben gucken. Auf dem Campus in der Forststraße. OB Dominik Geißler, dann Lukas Hartmann und der Unipräsident Professor Malte Treschner stehen dort für Gespräche zur Verfügung. Eintritt ist auch frei.
Und ich entschuldige mich jetzt schon für diesen Tag und diese Uhrzeit. Ich habe mehrfach insistiert und gesagt, liebe Leute, also montags und dann nicht zur Wechselzeit von den Seminaren, sondern irgendwie so eine andere Zeit. Das wird jetzt nicht so der Renner werden da oben. Aber es ist ziemlich schwer, so einen Unipräsident und einen Oberbürgermeister unter einen Hut zu bekommen. Und das war jetzt irgendwie der einzige Termin, der ging. Also es tut mir leid, es wird andere Gelegenheiten geben. Am Mittwoch, dem 17. Juni wiederum, gibt es eine Podiumsdiskussion Alkohol zwischen Genuss und Risiko von 19 bis 21 Uhr im alten Kaufhaus. Und es treffen sich unterschiedliche Perspektiven aus Weinbau, Medizin, Prävention, Suchthilfe und Selbsthilfe, die dort miteinander sich austauschen. Der Eintritt ist frei und ist sowieso ein spannendes Thema.
Ich
habe gerade gelesen, dass die aktuelle junge Generation 30% weniger Alkohol trinkt, als unsere Generation in ihrem Alter getrunken haben.
Oh.
Das ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja.
So wird der Weinbau nicht gerettet werden, scheint mir.
Ja, dann umschwenken hier zu alkoholfreiem Wein. Ist auch nicht schlecht.
Traubensaft, ne?
Oder? Ja, Traubensaft ist auch immer gut.
Leider war das jetzt für diesen Sommer die letzte Folge mit Isabel Schirmann.
Genau.
Sie möchte das schöne Wetter mit ihrer Familie lieber verbringen als in unserem Studio.
Kann man
mit,
gar nicht verstehen.
Moritz und mir. Also ich kann das schon verstehen, bedauere es aber auch ausdrücklich. Ich wünsche eine schöne Zeit.
Dankeschön.
Aber wir haben uns schon verabredet zum Kaffee trinken.
Genau, oder zum Joggen vielleicht mal.
Ja. Mittlerweile bist du schneller als ich.
Nein.
Doch.
Samstag Parkrun, da testen wir das.
Schmerzen im Moment und
Ja, man wird nicht jünger.
Ja, danke. aber ich quäl mich im Moment. Parkrun. Ja. Machen wir.
Sehr gut.
Gut.
Plan steht.
Ja, könnte sogar klappen. Ja.
Sehr gut.
Gut.
Wunderbar.
Ich wünsche dir einen schönen Sommer.
Dankeschön euch allen auch und hoffentlich bis bald.
Bis bald.